Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Sind Esel dumm? War die samstägliche Kinderfrage in der Tageszeitung Taz. Esel sind sanftmütig, klug und werden häufig unterschätzt, räumte Maria Diesmann mit einem alten Vorurteil auf. Esel pflegen auch enge Beziehungen zu ihren Artgenossen. Sie suchen sich einen besten Freund aus und verbringen viel Zeit mit ihm. Daher? Esel werden von Menschen oft nicht richtig verstanden. Man könnte die Redewendung also auch einfach umdrehen. Dumm wie ein Mensch. Und damit sind wir schon bei den traurigen, menschengemachten Themen in den Feuilletons der zurückliegenden Woche. 6 Monate nach dem Überfall der Hamas auf Israel hat sich das Leben in weiten Teilen des Landes wieder normalisiert, stand in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Auch wenn an den Fronten im Süden und im Norden gekämpft wird und mehr als 100.000 Grenzbewohner noch immer auf unabsehbare Zeit evakuiert sind, ist der Krieg in Städten wie Tel Aviv und Jerusalem im Alltag kaum noch spürbar, schreibt Kintran aus Tel Aviv. Doch trotz oberflächlicher Rückkehr zur Normalität, die Spuren des kollektiven Traumas sind überall im öffentlichen Raum präsent. Und sie sind natürlich präsent in den Köpfen und Herzen der Menschen, wie wir uns das in unserem friedlichen Land nicht vorstellen können. In diesen Wochen erlebe ich eine andere Form der Einsamkeit, eine, von der ich nie dachte, dass sie mich betreffen würde, schildert Steffi Henschke, ebenfalls aus Tel Aviv, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ihre Gefühle. Manchmal würde ich gern schreien. Das ganze verdammte Wissen ist doch da. Die historischen Entwicklungen, sicherheitspolitischen Einschätzungen, sozialpsychologischen Erklärungen. Das hier ist der am längsten ungelöste Konflikt seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und was ist mit dem anderen Krieg, gar nicht so weit weg von uns? Wie lange wird der uns noch bedrohen? Was für ein Irrsinn. Die Städte waren zerstört, die Dörfer waren zerstört, die Straßen waren zerstört, die Menschen waren zerstört. So beschrieb in der Frankfurter Allgemeinen Howard Hunt, wie er die Ukraine erlebte, als er dort einen Einsatz als Rettungssanitäter leistete. Die Entscheidung, ganz auf Friedenspolitik zu setzen, könnte im nächsten Jahr bei den deutschen Wählern ankommen, blickte der in Berlin lebende australische Schriftsteller auf die kommenden Bundestagswahlen und auf Politiker bei uns, die den Krieg in der Ukraine ja gerne einfrieren würden. Da würden wir jetzt gerne auftauen und ein wenig entspannen. Wie entstehen überhaupt Texte? Das Schreiben ist so ein bisschen eine legale Droge, erklärte uns das Josef Hader. Man ist high, wenn es funktioniert, und dann wieder down, wenn nichts weitergeht, sagte der Kabarettist im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Der Schreibtag ist bei mir immer zweigeteilt. Vormittags gehe ich in ein Café, in dem viele Menschen sind, und schreibe in ein Schreibbuch. Da komme ich besser in einen Flow hinein als am Computer. Und wenn einem nichts einfällt, kann man Leute beobachten. Am Nachmittag kommt die richtige Arbeit. Da klopfe ich das dann in den Computer hinein. Und wie ist das bei Romanen? Während der Woche gibt es schon ein paar Stunden, in denen ich nicht ans Bücherschreiben denke, erzählt die Literatin Isabel Allende mit 81 Jahren. Ich möchte auch weiterhin schreiben, solange mein Gehirn funktioniert, erklärt sie im Interview mit der Welt am Sonntag. Ich habe ständig so viel Zeugs in meinem Kopf, Geschichten, Bilder oder Erinnerungen, Dinge, die ich im Alltag entdecke. Ich interessiere mich für alles. Es ist wie eine Krankheit. Das klingt aber nach einer schönen Krankheit. Weltweit sind derzeit 108 Millionen Menschen auf der Flucht, darunter sehr viele Frauen und Kinder. Aber diese Zahlen bedeuten den Menschen nichts mehr. Viele blenden das aus. Isabel Allende blendet das nicht aus. Sie ist selbst einst aus der chilenischen Diktatur geflüchtet und sie hat eine Stiftung für Frauen und Kinder in Not gegründet. Die Rechtspopulisten nutzen diese Zahlen, um die Ängste der Menschen zu schüren, erinnert sie an ein anderes Thema, das uns bei kommenden Wahlen bevorsteht. Ich finde diese Entwicklung sehr gefährlich. Ich hoffe nur, dass ich in meinem Leben nicht mehr ein Wiedererstarken des Faschismus erleben werde. Es ist sehr schwer, dagegen anzugehen, aber es ist nicht unmöglich. Man kann dieser Empathielosigkeit etwas entgegensetzen, indem man die Menschen zeigt, die sich hinter den Zahlen verbergen. Dazu passen die Worte eines Musikers. Was mich wirklich ärgert, ist Mangel an Respekt vor dem Gegenüber. Wenn Menschen fanatisch sind, wenn sie hassen, all das scheint so furchtbar zwecklos und unnütz. Das meint der amerikanische Dirigent James Gaffigan in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. »Was hören Sie?« wird er gefragt. »Ich beschäftige mich mit Musik am liebsten in kompletter Stille, sogar vom Klavier weit weg«, lautet die Antwort. Vor kurzem habe ich in Valencia Bruckners Neunte dirigiert und danach konnten wir gemeinsam die Stille halten. Ich glaube 3 Minuten lang. Ich würde mich nicht als religiösen Menschen bezeichnen, aber in Momenten, wo die Stille so stark ist, mit tausenden Menschen in einem Saal, ich glaube, näher können wir Gott nicht kommen oder einem Zustand des Friedens.